hingewiesen, dass eine gute Bibel wichtig ist für so eine Bibelarbeit. Und ich nutze jede Gelegenheit, um wieder auf dieses Thema zu kommen. Es gibt Übersetzungen, die sind sehr zeitnah. Die sagen meistens etwas unglücklicherweise zeitgemäß. Dazu rechne ich die Gute Hoffnung, Hoffnung für alle. Dazu rechne ich die Gute Nachricht. Es gibt auch noch andere Übersetzungen. Und da ist der Versuch, das alte Wort über den Strom der Zeit auf meine Seite herüberzuholen. Also den alten Text verständlicher zu machen. Und dann gibt es Übersetzungen, die haben genau die umgekehrte Absicht. Sie wollen mich hinüberbringen an das andere Ufer, zu dem Text von damals. Und für eine Bibelarbeit braucht man diesen zweiten Typ von Übersetzung. Da empfiehlt sich nach wie vor die Übersetzung von Hermann Mengel, wer sie sich kaufen möchte. Sie ist nicht jedermanns Geschmack, aber sie ist sehr gründlich. Die Elberfelder empfiehlt sich, die neuere Überarbeitung von Martin Luther empfiehlt sich, die Zürcher Übersetzung empfiehlt sich, die Schlachter Übersetzung empfiehlt sich. Ich wünsche euch sehr, dass ihr euch im Laufe der Zeit vielleicht zwei Typen von Übersetzungen kauft. Einmal diese modernen Übersetzungen, die ganz, ganz kostbar sind, die uns helfen, gerade wenn wir in die Bibel hineinkommen wollen, das alte Wort zu hören als ein neues Wort. Aber die sind oft so frei, dass sie für eine Bibelarbeit, für einen Römerbrief einfach nicht ausreichen. Und deswegen würde ich euch empfehlen, im Laufe der Zeit euch doch so eine mehr sorgfältige, genaue Übersetzung zu kaufen. Man braucht sie einfach, wenn man so einen sorgfältigen Bibelboten wie Paulus verstehen will. Ich möchte mit euch zum Römerbrief Kapitel 6 gehen. Ich möchte zunächst einfach eine Reihe von Versen aus dem 6. Kapitel lesen, genauer gesagt die ersten 11 Verse. Römerbrief, Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Was folgt nun daraus? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reicher erweist? Nimmermehr. Wie sollten wir, die wir für die Sünde tot sind, in ihr noch weiterleben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Jesus Christus hinein getauft worden sind, dass wir in seinen Tod hinein getauft wurden. Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit, wie Christus von den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln können und sollen. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch im Blick auf seine Auferstehung sein. Wir erkennen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist dadurch von der Sünde freigesprochen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir zuversichtlich, dass wir auch mit ihm leben werden. Da Christus, wie wir wissen, nach seiner Auferweckung von den Toten nicht mehr stirbt, der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn der Tod, den er gestorben ist, den hat er der Sünde ein für alle Mal entrichtet. Das Leben aber, das er jetzt lebt, ist Leben für Gott. Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung machen über das Vorhaben dieser Tage. Es geht arbeitsmäßig in diesen Tagen um Bibelarbeit. Und das Wort Bibelarbeit hat zwei Bestandteile. Ein Bestandteil ist Bibel, das ist der einfache Teil. Und der zweite Bestandteil heißt Arbeit, das ist der schwierige Teil. Ich vermute, dass ich mir Arbeit mache hier. Ich glaube, ihr müsst euch auch Arbeit machen. Es kann sein, dass ihr nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde sagt, das ist doch alles klar. Am nächsten Vortag sagt, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Diese Kapitel sind voller Tiefe, voller Überraschungen und nicht sehr glatt. Und wer bis morgen Abend oder wenn es geht, bis Sonntagvormittag bleiben kann, wird wirklich auch wissen, was er geleistet hat. Ich verspreche euch viel Arbeit. Wer sich das nicht zumuten möchte, wird kaum Gewinn haben von diesen Tagen. Es gibt eine Tendenz unter Christen, von Keksen zu leben, geistlichen Keksen. Ich nehme an, dass dies auf jeden Fall ein Eintopf werden wird. Und ein Eintopf, den man, glaube ich, gut kauen müsste. Römer 6, es geht um das Thema befreit in Christus. Befreit von der Sünde. Und das muss jetzt durchbuchstabiert werden. Die Bestimmung, um die es in diesen Versen geht, steht in Vers 11. Ihr müsst euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Es geht um eine Bestimmung unseres Lebens, nämlich ein Leben zu führen, von dem Gott sagen kann, sie hat es für mich gelebt oder er hat es für mich gelebt. Ein Leben, das aus dem Gefängnis des eigenen Ich herausgeführt worden ist und in die Weite eines Lebens für ihn übergeführt wurde. Und ein solches Leben können wir nur führen, wenn wir eine zentrale Erfahrung machen, nämlich die Erfahrung des Befreitseins von der Sünde. Ich weiß, dass ich damit jetzt zunächst eine Überschrift liefere, aber es ist doch gut zu wissen, wovon man redet. Und was mit dieser Überschrift gemeint ist, Befreitsein von der Sünde, möchte ich jetzt in einer Reihe von kleineren Schritten aufzeigen. Die Sünde erscheint hier als Hindernis. Hindernis wofür? Für ein Leben der Hingabe an Gott. Für ein Leben des Dienstes. Für ein Leben der Freiheit. Denn wir haben nur Freiheit, indem wir für Gott leben. Ein egoistischer Mensch ist unfrei. Ein egoistischer Christ bleibt unfrei. Der Begriff Sünde ist unaufgehbar im Neuen Testament. Man kann ihn versuchen, immer neu zu erklären, aber am Ende kann man ihn nicht durch einen anderen Begriff ersetzen. Es ist ein zentraler Begriff. Er ist so zentral wie der Begriff der Krankheit für den Arzt. Stellt euch einen Arzt vor, der sagen würde, ich stehe im Dienst der Gesundheit. Und dieser ärgerliche Begriff Krankheit, der stört doch nur, ich verwende ihn nicht mehr. Dann würde man ihm sagen, das ist ja ganz lieb gemeint, aber es geht nicht. Wer die Gesundheit fördern will, muss von Krankheit reden. Von Krankheit als von etwas, das überwunden werden muss, damit Gesundheit Platz greift. Oder von Krankheit als etwas, das immer wieder eindringt in die Gesundheit und vor dem man sich deswegen in Acht nehmen muss. Man kann also, wenn man ganz und gar für Gesundheit ist, doch den Begriff Krankheit nicht ausrotten. Er bleibt nötig in einer Welt, wie wir sie nun vor uns haben. Der Begriff Krankheit taucht auch in diesem Zusammenhang aus. auf, gleich im ersten Vers. Wie sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reicher erweise? Nun muss man bei Paulus Folgendes wissen. Der Begriff Sünde hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. In dem Sinne, wie wir den Begriff selber am meisten kennen, kommt er selten bei Paulus vor. Wenn wir von Sünde reden, dann meinen wir eine Verfehlung, eine Tat oder einen Gedanken oder ein Wort, das nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Zum Beispiel eine Lüge ist eine Sünde. Ehebruch ist eine Sünde. Treulosigkeit ist eine Sünde. Sünde bezeichnet in diesem Zusammenhang eine genau abgrenzbare falsche Handlung oder ein falsches Wort oder einen falschen Gedanken. Dafür sagt Paulus ja oft Übertretung. Wenn Paulus das Wort Sünde in der Einzahl verwendet, dann meint er eine Macht. Bitte notieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Sünde als ein Prinzip, als eine Herrin, als eine feindliche Macht, die uns zwingt, etwas zu tun, was wir gar nicht wollen. Das ist weit mehr als Sünde verstanden als eine Tat. Das ist eine bezwingende Größe, etwas, dem wir nicht entrinnen können, dem wir unterlegen sind. Etwas, in das wir hineingeboren sind, etwas, dem wir nicht aus eigener Kraft entrinnen können. Und zwar weder durch Erziehung noch durch Disziplin. Ich kann mir eine einzelne Sünde abtrainieren. Ich kann mir sagen, ich habe in meinem Leben in der Frage der Ehrlichkeit manche Kompromisse geschlossen. Das will ich nicht mehr. Ich werde jetzt bis an mein Lebensende ehrlich sein. Und wenn jemand eine intakte Persönlichkeit hat und eine ausreichende Motivation, kann er auch ohne Christus zu einem Leben kommen, wo er die Wahrheit sagt. Ohne Christus. Ebenso kann man, wenn man eine entsprechende Persönlichkeit ist, sagen, ich werde meinem Ehepartner zumindest, was das äußere Verhalten angeht, die Treue halten. Ich will nicht so sein wie die meisten, ich will nicht aus dieser Ehe ausbrechen und ich werde zu meinem Ehepartner stehen. Das kann man schaffen, auch wenn man kein Christ ist. Das ist in unserer Kultur sehr schwierig, weil die Vorbilder fehlen, aber grundsätzlich hat es natürlich in der Geschichte treue Ehemänner oder treue Ehefrauen gegeben, die keine Christen waren. Das heißt, wo es um diese einzelnen Sünden geht, kann man auch ohne Christus mit Willensaufbietung und Konsequenz und ernstem Bemühen zu erheblichen Fortschritten kommen. Nur was Paulus nie zugeben würde, ist, dass man damit sich der Sünde entzieht. Das würde aber heißen, dass man sich selber erlösen kann. Die Sünde ist viel umfassender als ein bestimmtes Fehlverhalten an dieser oder jener Stelle. Die Sünde bedeutet, dass man sich dem Sog, der von Gott wegführt, entziehen kann. Dass man sich der Abwendung von Gott entziehen kann. Dass man sich dem Misstrauen gegenüber Gott entziehen kann. Diese viel feineren, zugrunde liegenden Haltungen alleine überwinden kann. Und das ist eben unmöglich. Paulus sagt, dass alle Menschen unter die Sünde verkauft sind, dass sie der Sünde unterliegen, dass sie Sklaven der Sünde sind. Auch die Menschen, die moralisch wertvoll sind, integer leben und sich durch ihren Lebenswandel selber empfehlen. Wenn es nicht gelingt, dass wir von dieser Macht der Sünde befreit werden können, dann können wir auch kein Leben führen, an dem Gott sich freut. Dann kann es nur darum gehen, dass wir eine Sünde begehen, dass wir um Vergebung bitten für diese Sünde, dass wir die Vergebung empfangen, dass wir sie wieder begehen, dass wir wieder Vergebung empfangen, dass wir wieder den Trost des neuen Gewissens bekommen, aber dass wir nicht aus den Zwängen herausgeholt werden. Und der größte Zwang, unter dem wir stehen können, ist die Gebundenheit an das eigene, selbstsüchtige Ich. Das heißt, es muss etwas Dramatisches passieren, damit wir aus der Knechtschaft der Sünde erlöst werden. Also nicht nur Vergebung erleben für eine Sünde, die wir wieder und wieder begehen und wieder bereuen und wieder uns von Gott verzeihen lassen, um sie dann wieder zu tun, sondern dass diese Zwänge aufhören. Und Paulus spricht davon, was Gott getan hat, damit wir aus diesen dunklen Abgründen herausgeführt werden. Und nun kommt eine ganz eigenartige Logik bei Paulus. Paulus sagt nicht, Gott hat die Sünde an das Kreuz geheftet und hat sie damit besiegt. Sondern er sagt, Gott hat die Sünde dadurch entmachtet, dass er ihr ihr Territorium entzogen hat. Und zwar den alten Menschen. Paulus sagt, die Sünde ist dadurch besiegt worden, dass der alte Mensch besiegt worden ist. Und das muss ich euch jetzt versuchen, Stück für Stück nahezubringen, sofern das noch nicht so früher passiert ist. Vom alten Menschen ist nämlich in Vers 6a die Rede. Da heißt es, wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet würde, damit wir nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Das ist alles sehr kompakt in diesen Versen. Ganz dicht, muss sich da sehr lange hineingeben. Zunächst muss ich mit euch durchgehen, was denn hier mit dem alten Menschen gemeint ist. Natürlich ist nicht der alte Mensch gemeint, so wie wir in unserer Gesellschaft sagen, unsere Senioren. Sondern der alte Mensch ist etwas an uns und in uns. Man kann es nur ganz verstehen, wenn man das Kapitel 5 des Römerbriefes vorher einmal auf sich wirken lassen. In Kapitel 5 spricht Paulus davon, dass es zwei Ursprünge gibt, von denen wir herkommen. Das eine ist der Ursprung in Adam. Wir sind Adams Töchter und Söhne. Adam ist die Verkörperung des Menschen. Wer kann den Satz mal zu Ende sagen? Ist nicht kompliziert. Nun, Adam ist die Verkörperung des Menschen, der von Gott rein und heilig geschaffen wurde und sich von Gott gelöst hat. Adam ist der Stammvater des Menschengeschlechtes, der fehlerlos war und ein Opfer der Sünde wurde. Aber dadurch wurde, dass er sich auf die Sünde einließ. Und Paulus sagt, dass von Adam her ein Strom des Verderbens in die ganze Menschheit floss. Denn durch Adam bekam die Sünde Einzug in die Menschheit und mit der Sünde auch der Tod. Und damit eine Macht der Zerstörung sondergleichen. Und dann stellt Paulus im Römerbrief dem gegenüber, Kapitel 5, könnt ihr mal irgendwann in einer ruhigen Stunde nachlesen, einen neuen Ursprung, den Gott geschaffen hat, der heißt Christus. Und so wie von Adam Tod ausgeht, eine Kette des Todes, so geht von Christus Leben aus. Und die Frage ist, in welcher von diesen beiden Ursprüngen wir unseren Stand haben. Was würde Paulus von den Ungläubigen sagen? Bitte? Ja, das ist Luthers, etwas frei zitiert Luthers Satz, das ist ein etwas anderes Thema. Alle Ungläubigen, alle nicht wiedergeborenen Menschen haben ihren Entstand in dieser adamitischen Linie. Und die Christen? Schwierig, ne? Gut. Der Christ, wie Paulus ihn versteht, ist geprägt und ausschließlich geprägt von dieser Christuslinie. Er ist einer, der in Christus ist und dem damit diese Welt des Lichtes, des Heils, der Befreiung aufgeschlossen wurde. Und wenn Paulus den Ausdruck alter Mensch gebraucht, dann deutet er auf eine Prägung hin, von der wir herkommen. Dass der alte, dass der unerlöste Mensch, dass der Mensch, der noch nicht aus diesem Käfig herausgeholt worden ist, ist der Mensch im Widerspruch zu Gott, der Mensch in der Abwendung von Gott. Und er stellt eine ganz eigenartige, und darum ist das ein bisschen gedanklich kompliziert, was wir heute Abend ackern müssen, aber wir müssen das tun, sonst kapieren wir den Zusammenhang nicht. Er stellt eine ganz eigenartige Querverbindung her zwischen der Sünde als Macht und dem alten Menschen. Und er sagt, die Sünde kann nur so lange ihr Unwesen treiben in unserem Leben, wie sie einen Verbündeten in uns hat. Das ist der alte Mensch. Solange der alte Mensch da ist, solange er ungehindert existieren kann, kann die Sünde sich auf ihn beziehen und kann sich seiner bedienen. Und dann kann sie ihren Willen ausführen. Wenn aber der alte Mensch nicht mehr da ist, kann sie uns nichts mehr anhaben. So wenig wie ein Flugzeug landen kann, wenn es keine Rollbahn hat. Es muss dann immer in der Luft kreisen. So wenig kann die Sünde uns zwingen, wenn der alte Mensch nicht mehr vorhanden ist. Nun sage ich das so, wie selbstverständlich nicht mehr vorhanden ist, aber das meint ja der Ausdruck, er wurde gekreuzigt. Wenn der alte Mensch gekreuzigt worden ist, und gekreuzigt heißt hingerichtet, es heißt getötet, es heißt beseitigt, wenn diese Erfahrung geschehen ist, dann kann die Sünde uns nicht mehr zwingen, etwas zu tun, was sie uns lange gezwungen hat zu tun. Es fehlt ihr das Instrument. Lass uns noch ein bisschen über den alten Menschen nachdenken. Ich könnte euch jetzt bitten, dass wir den Vortrag einen kurzen Moment unterbrechen und dass jeder einmal ein Blatt Papier nimmt und seinen alten Menschen, soweit er ihn bisher kennengelernt hat, malt. Mit Malen meine ich, dass ihr so etwas wie ein Porträt zeichnet eures alten Menschen. Und ich glaube, dass das möglich ist. Der alte Mensch in jedem von uns setzt sich aus einer Reihe von Komponenten zusammen. Erstens, in unserem alten Menschen begegnet uns das Erbe Adams. Und darum trägt der alte Mensch Züge, die bei jedem gleich sind. Adam ist der, der vor Gott flieht. Und unser alter Mensch, egal in wem er lebt, flieht vor Gott. Er sucht nicht die Nähe und die Gegenwart Gottes. Zweitens, der alte Mensch rebelliert. Adam war nicht bereit, sich Gott unterzuordnen. Der alte Mensch ist stolz. Er will nicht, dass Gott über ihn herrscht. Das sind einige Züge, die bei jedem gleich sind. Auch dann, wenn er sich ganz demütig gibt, wird immer auffindbar. Stolz gegenüber Gott, mangelnde Unterordnung gegenüber Gott und Angst vor Gott sind überall da. Aber dann ist der alte Mensch auch geprägt von dem Erbe unserer Vergangenheit, von unserer Familientradition. Es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ja, dieses Mädchen ist sehr depressiv, aber ihre Mutter und ihre Großmutter waren auch schon sehr trübe Menschen, sehr negative Menschen, sehr melancholische Menschen. Drittens ist der alte Mensch geprägt von den persönlichen Sünden. Bevor wir Christ geworden sind, haben wir alle ein Leben geführt, das Gott nicht gefiel. Und das hat unser Leben bis heute geprägt. Ich will mal ein sehr krasses Beispiel nennen, nur als zur Illustration. Wenn jemand bis zu seinem 30. Lebensjahr ganz stark geraucht hat, dann wird das immer noch in ihm eine Rolle spielen, auch wenn er die Zigaretten längst gelassen hat. Das heißt, unsere früheren Sünden sind in diesen alten Menschen mit eingezeichnet. Viertens sind die Sünden unserer Kultur in unserem alten Menschen erkennbar. Unsere Kultur ist zum Beispiel eine sehr hedonistisch geprägte Kultur. Hedonismus heißt lustorientiert. Wir tendieren dazu, je jünger wir sind, zu sagen, wir tun das, was mir Spaß macht und wir lassen das, was Mühe oder Anstrengung kostet. So zeigt sich auch das in unserem alten Menschen hinein, dieses hedonistische Erbe. Und schließlich gibt es gewisse seelische Fehlprägungen in unserem Leben, also neurotische Züge, die auch noch dabei eine Rolle spielen. Das heißt, dieser alte Mensch ist ein sehr bunt zusammengesetztes Wesen. Und wenn du eine Zeit lang Christ bist, hast du und dich selber ehrlich wahrnimmst, hast du Gelegenheit gehabt, etwas mehr über dich zu lernen. Zum Beispiel, ob du ein aufbrausendes Wesen hast oder nicht. Ich spreche nicht von Temperament, ich spreche von ungeduldigem und aufbrausendem Wesen. Wenn du dann Jesus tiefer kennenlernst, dann lernst du mit seiner Hilfe über diese Haltung den Sieg davon zu tragen, immer häufiger. Manche lernen das auch nicht, wenn sie 70 werden, weil sie das Gebiet nicht anpacken. Aber wenn du mit Jesus durch diese Probleme durchgehst, dann kannst du lernen, wie man ein so ungeduldiges Wesen nicht mehr auslebt. Aber du weißt, diese Versuchung dazu steckt in dir. Du weißt, wenn du 3 Tage keine stille Zeit hältst, dann kommt es wahrscheinlich wieder raus. Oder es gibt andere, die sind verantwortungsscheu. Wann immer jemand gesucht wird, der etwas tut für die Gruppe, sind sie entweder sehr, sehr müde oder anderweitig beschäftigt. Das zieht sich für manche Menschen wie ein roter Faden durch ihr Leben, dass sie ungern Verantwortung übernehmen. Das ist eine Form von Flucht vor Aufgaben. Und das kann ein solcher durchgehender Zug des alten Menschen sein. und das wird sich normalerweise auch nicht ändern, dass diese Veranlagung da ist. Es kann sein, dass sie dem mit Jesu Hilfe immer mutiger widersprechen, dass sie also sozusagen ihren alten Menschen überwinden, aber die Tendenz dazu ist in ihnen. Bei anderen ist es so, dass sie große Mühe haben, ehrlich zu sein. Sie können immer wieder sehr schnell dazu kommen, die Unwahrheit zu sagen, wenn es bequemer ist. Es gibt Leute, die haben bis an in ihr hohes Alter zu kämpfen damit, einfach bei der Wahrheit zu bleiben. Und wenn sie Christen sind, dann wissen sie, wie sie mit Jesu Hilfe über diese Neigung siegen. Aber diese Tendenz ist in ihnen. Das meinte ich mit Porträt des alten Menschen. Jeder von euch, der länger als 5 Jahre Christ ist, müsste imstande sein, ein Porträt seines alten Menschen zu zeichnen. Das sind diese versuchlichen Seiten an ihm. Das sind diese Schwachpunkte in ihm, die, wenn er nicht aufpasst, auch nach längeren Glaubensjahren durchbrechen. Habe ich mich so verständlich ausgedrückt? Es kann sein, dass du auf diese Schwachpunkte in deinem Leben monatelang nicht da reinfällst. Das ist nicht ein Zwang. Wenn du ein Christ bist, musst du dem nicht erliegen. Aber du erliegst an ganz bestimmten Punkten und das wird sich im Leben im Wesentlichen auch nicht ändern. Es gibt immer die, die vorpreschen und immer denken, sie müssten alles in die Hand nehmen und damit andere beiseite schieben. Das ist auch eine falsche Haltung. Es gibt immer die, die zwar nicht an die Decke gehen, aber dafür sich schmollend zurückziehen. Das ist ihr alter Mensch. Und wenn du mit dir selber ehrlich bist, kannst du so, sagen wir mal, 3 bis 5 solche Züge deines alten Menschen aufschreiben. Ich möchte doch mal eben dazu anregen, es zu tun. 2 Minuten.
Können wir, ich weiß nicht, wie euch das mit der Wärme geht, vielleicht ist euch ja gar nicht so warm, aber ich schwitze so ein bisschen, vielleicht können wir einfach mal Luft reinlassen und mal einfach mal aufstehen. Kurzen Moment, um wieder etwas besser zuhören zu können. Wird das mal machen? Mal einen Moment aufstehen. Nicht rausgehen, wenn es möglich ist. Ich würde gerne weitermachen. Macht ihr mit? Mir ist es wichtig, dass ihr innerlich spürt, dass, egal wie man das jetzt formuliert, dieses Phänomen, dass es eine Dimension in unserem Menschsein gibt, die Paulus den alten Menschen nennt. Es ist gar nicht so einfach, bei sich selber das herauszufinden, weil wir es ja mit 3 Aspekten zu tun haben. Das ist einmal unsere Geschöpflichkeit, die nichts als solche mit der Sünde zu tun hat. Gott, der Schöpfer, hat vorgegeben, wie groß wir sind. Er hat vorgegeben, was wir für einen Knochenbau haben, ob wir kräftiger oder zierlicher gebaut sind. Er hat vorgegeben, was wir für ein Temperament haben, lebhafter oder stiller, introvertierter oder extrovertierter. Und das alles hat so mit der Sünde ja nichts zu tun. Also wir sollten auf keinen Fall sagen, ich bin ohne Christus ein alter Mensch und damit ist alles an mir schlecht. Damit würden wir eine deutliche Kritik an Gott üben, dem Schöpfer. Dann gibt es im Leben eines Menschen, der mit Jesus lebt, Dinge, die Gott in ihm neu gemacht hat. Die sollen wir achten und ehren. Überall da, wo Gott uns geholfen hat, durch seinen Geist wirklich zu lieben, wirklich zu vergeben, wirklich über uns hinauszuwachsen, da haben wir kein Recht, das schlecht zu machen. Aber in dem Allen gibt es eben den alten Menschen, den wir, je ehrlicher wir mit uns sind,
zu spüren bekommen, wie einen inneren Widerstand. Ein Widerstand, der uns immer wieder in die Quere kommt und der uns hindert, das zu tun, was wir eigentlich gerne tun möchten. Und deswegen können Christen einen inneren Hass auf sich selber entwickeln, auf das, was der deutsche Mann nennt, den inneren Schweinehund. Ja? Das ist so ein etwas weltliches Gleichnis für diesen alten Menschen. Und wenn wir ihn einmal wirklich erkannt haben, dann mögen wir ihn auch nicht mehr. Wir versuchen ihn nicht mehr zu entschuldigen. Wir versuchen uns nicht mehr herauszureden, indem wir eben sagen, jeder hat seine Fehler und ich eben auch. Obwohl das in unserer Kultur ja sehr verbreitet ist. Und die entscheidende Frage heißt, wie kommt es zur Überwindung des alten Menschen? Und hat Paulus ja die Antwort sehr klar gegeben. Und ich habe sie auch schon vorgelesen und ihr habt sie vielleicht längst verinnerlicht. Ich würde aber doch gern nochmal, weil das Thema so praktisch ist, sagen, dass diese Antwort, die Paulus gibt, nicht die in der Christenheit am meisten ernst genommene Antwort ist. Paulus sagt, der alte Mensch wurde gekreuzigt. Aber es gibt Millionen von Christen, die sagen, der alte Mensch muss gekreuzigt werden. Sie machen also daraus eine Aufgabe. Die Überwindung des alten Menschen erscheint ihnen als eine Aufgabe, die wer zu leisten hat? Sie selber. Sie selber. Und an dieser Stelle spielt jetzt das Wort von Martin Luther eine Rolle, das vorhin so reingeworfen wurde. Martin Luther hat im Sinne seiner Tauflehre gesagt, es gehe darum, den alten Adam durch tägliche Reue und Buße zu ersäufen. Man muss einfach den Mut haben, dieses berühmte Wort von Luther einmal mit dem Wort des Paulus zu vergleichen und zu gucken, ob man das zur Deckung bringen kann. Und die Antwort ist ja einfach, nein. Luther hat hier eine andere Sicht entwickelt, die historisch sehr wichtig gewesen ist, sehr wirksam gewesen ist, aber mit dem Neuen Testament nicht vereinbar ist. Paulus hat gesagt, der alte Mensch wurde gekreuzigt, und zwar durch Gott. Und Luther hat gesagt, wir sollen ihn kreuzigen. Und man kann, wenn man ein Mindestmaß an Logik hat, sagen, entweder oder. Diese Tendenz, Christen einzuschärfen, ihr müsst einen Kampf gegen euren alten Menschen führen. Ihr müsst ihn auf die Hörner nehmen, ihr müsst ihn angreifen, ihr müsst ihn besiegen. Die geht durch die ganze Frömmigkeitsgeschichte durch. Ich bin mal erschrocken darüber, als ich so ein Buch mit Sprüchen der alten Mönchsväter hatte, in der Hand hatte, die nun gar nicht so lange nach dem Neuen Testament ihre Sprüche gemacht haben, was für eine völlig andere Frömmigkeit das ist. Der Zug zur Selbsterlösung und zum Moralismus hat ganz, ganz früh nach dem Neuen Testament wieder Einzug gehalten in die Christenheit, schon im 2. Jahrhundert. Die Botschaft von der Gnade Gottes, die alles für uns getan hat und deswegen auch verlässlich ist, ist in der Christenheit immer eine seltene Botschaft gewesen. Und überall sind die Leute, die gesagt haben, ihr müsst den alten Menschen unterdrücken, ihr müsst ihn niederzwingen, ihr müsst ihm auf den Leib rücken, ihr müsst durch Fasten und durch Beten und durch Selbstbestrafung ihn unschädlich machen oder zumindest schwächen. Diese Botschaft ist ganz häufig gelehrt worden. Und es gibt auf diesem Wege auch gewisse Fortschritte. Aber es ist ein mühsamer Weg der Selbsterlösung. Ich sage bewusst der Selbsterlösung, was diesen Teil angeht. Und es ist ein Weg, den uns das Neue Testament nicht nahelegt, sondern gibt uns einen anderen Weg, nämlich zu sagen, der alte Mensch ist gekreuzigt worden. Wann ist er gekreuzigt worden? Als Christus gekreuzigt wurde, deswegen steht da, er wurde mitgekreuzigt. Und wenn dies für euch eine
neue Wahrheit ist oder eine bisher nicht bedachte, dann versucht euch doch da hinein zu versetzen jetzt. Als Christus am Kreuz starb, damals, vor 2000 Jahren auf Golgatha, was ist dort passiert? Die erste und bleibende Antwort lautet, Gott hat unser aller Schuld auf ihn gelegt. Viele, viele Sünden von vielen, vielen Menschen, alle Sünden von allen Menschen, und zwar unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden, hat Gott damals auf Jesus, das Opferlamm, gelegt. Und Jesus hat diese Sünden mit in sein Sterben hineingenommen und sie damit gesühnt, überwunden, ausgetilgt, unwirksam gemacht. Das meinen wir, wenn wir sagen, dass uns das Blut Jesu von unseren Sünden reinigt. Diesen Teil dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, den hat fast jeder Christ, der den Namen verdient, für sich erkannt und auch ergriffen. Wir wissen, dass uns keine einzelne Sünde mehr von Gott fernhalten muss, dass wir sie, alle Sünden, die wir erkennen, Jesus bringen können, auf ihn werfen dürfen und sagen, du bist dafür gestorben und darauf vertraue ich jetzt. Und immer wenn wir das tun, erfahren wir von Neuem ein Gefühl der Befreiung und eines tiefen inneren Friedens. Das ist die Kernbotschaft von Golgatha. Was Paulus aber sehr klar lehrt, ist etwas Zweites. Dass nämlich Jesus nicht nur unsere Sünden auf sich genommen hat, sondern auch unsere Sünde, indem er unseren alten Menschen auf sich nahm. Unser gottloses Wesen. Alles das an uns, was Gott widerstrebt, was ihm missfällt, was ihn betrübt. Das ist mehr als eine einzelne Sünde. Das ist unser böses Herz, das ist unser Misstrauen. Dieses, was wir mit dem Wort alter Mensch bündeln und zusammenfassen, auch das hat Jesus auf sich genommen. Damit hat Jesus sich am Kreuz identifiziert. Das hat er nicht weggeschoben. Und dieser alte Mensch war sozusagen in den Menschen Jesu am Kreuz eingeschlossen. Und als Jesus immer schwächer wurde am Kreuz, da wurde unser alter Mensch immer schwächer. Und als Jesus dem Tode entgegenging, Stunde für Stunde, da ging unser alter Mensch dem Tode entgegen. Und als Jesus sein Leben aushauchte, da beendete unser alter Mensch seine Existenz. Das meint der Ausdruck mit Christus gekreuzigt. Also, noch einmal anders gesagt, Jesus hat am Kreuz nicht nur die Sünde auf sich genommen, sondern den Sünder, der wir alle sind. Für den alten Menschen kann man auch sagen, der Sünder, der wir alle sind. Und wie niemand daran zweifelt, dass Jesus wirklich gekreuzigt wurde, so brauchen wir nicht daran zweifeln, dass unser alter Mensch gekreuzigt wurde. Wie niemand daran zweifelt, dass Jesus wirklich tot war am Ende, so sollten wir nicht daran zweifeln, dass unser alter Mensch damals wirksam getötet wurde. Und da beginnt das Problem.